ich komme eh, ob ihr klatscht oder nicht. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch aufmacht, mit mir zusammen einmal mehr ins Buch der Offenbarung zu schauen und das Wort Gottes und vor allen Dingen den, der es uns gegeben hat, Gott selbst besser kennenzulernen. Ich will auch ganz kurz beten, dass uns das heute gut gelingt. Bist du dabei? Vater, wir danken dir für heute Morgen, wir danken dir für dein Wort, dass es Kraft hat zu tun, wozu du es bestimmt hast und heute aussendest. Ich danke dir, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Und ich danke dir, dass du heute uns Gedankenanstöße gibst, dass du uns berührst in unserem Geist, in unserem innersten Menschen. Durch dich, Heiliger Geist, dass du Weisheit und Offenbarung freisetzt in der Erkenntnis Gottes selbst. Wir danken dir, dass du da bist und uns begegnest da drin. Amen. Amen. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, immer dasselbe Bibelbuch anzugucken. Mir wird es nicht langweilig. Ich bin immer noch voll dabei. Und ich habe mich entschieden, ich habe überlegt, mache ich eine Wiederholung, mache ich keine Wiederholung. Und die Teile sind alle online und du kannst die Predigt auch ganz entspannt heute hören oder gucken zu Hause, wenn du die anderen Teile nicht gehört hast. Weil wir haben ja immer nur ein Stück aus dem Wort Gottes, was wir anschauen können, sonst hätten wir den unendlichen Gottesdienst. So, lass dich einfach drauf ein. Der eine Gedanke, den ich wiederholen möchte, ist nämlich, nur der eine, ich stelle mir die Bibel vor, oder letztes Jahr irgendwann hat Gott es in mein Herz fallen lassen, als eine Sammlung von 66 Stimmen, Zeugen. Wir wissen, die Bibel besteht aus 66 Büchern, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Ja, manche der Autoren haben mehrere Bücher geschrieben, sind ungefähr 40 Autoren, 39 Juden und ein Heide. Bei der Heide, das ist Lukas der Arzt, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat es von den Juden alle Informationen gesammelt. Und das hat so zu mir geredet, jedes Buch der Bibel wie ein Puzzlestück zu sehen, als eine Stimme, die Gott beschreibt, die mir viel über Gott sagt, aber auch ganz viel über mich. Weil jemand sagte mal, wir sind nicht dazu berufen, die Bibel zu kritisieren, sondern die Bibel ist dazu da, um uns zu kritisieren. Wir merken es nur nicht immer, dass wir unter dem Mikroskop liegen und unser Herz beleuchtet wird, weil wir so beschäftigt sind, die Fehler woanders zu suchen. Und das ist so schade. Und Gott, wenn er uns korrigiert, ist er so liebevoll und ja, ganz, ganz besonders. Ich möchte mit uns das erste Kapitel lesen, in dem wir heute bei Teil 3 immer noch unterwegs sind. Ich hoffe, wir können es heute abschließen. Bin zuversichtlich, ja, trotz Abendmahl und so, wir machen das einfach heute. So, lies gerne mit mir Kapitel 1 aus der Apostelgeschichte. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren. Also ich bin gerade glückselig, ich bin gesegnet von Gott. Ihr seid gesegnet, weil ihr hört. Und wenn wir das Dritte auch noch tun, nicht nur hören, sondern das Wort umsetzen, etwas damit machen, dann haben wir es richtig, richtig fett abgekriegt, diesen Segen, den Gott in seinem Wort, besonders im Buch der Offenbarung für uns, verborgen hat. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das klingt fast wie das Ende des Vaterunsers, ne? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast. Und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Soweit Gottes Wort. Das Erste, was Johannes sieht, zumindest was er uns beschreibt, er sieht 7 goldene Leuchter. Vielleicht hast du zu Hause Leuchter und verbindest den Begriff, den du in deiner Bibel liest, mit dem Gegenstand, den du beim Möbelhaus oder wo auch immer gekauft hast. Aber der Gegenstand, der hier beschrieben ist, sieht etwas anders aus. Ich habe euch gleich ein Bild mitgebracht. Zuerst möchte ich anfangen mit dem Wort golden. Ganz viel, das meiste, was ich euch heute erzähle, habe ich geklaut, gelernt von verschiedenen Quellen, zum Großteil heute, weil es um viel griechische Begriffe geht, von Rick Renner, der ein Meister ist in vielerlei Hinsicht, der in Archäologie und Sprachen und allem unterwegs war und ist und das so intensiv studiert hat, wie keiner, den ich kenne. Ich höre mir viele andere an und es ist total spannend, verschiedene Quellen auch mit verschiedenen Perspektiven sich anzuhören. Aber er ist wirklich, ja, das ist ziemlich cool, was er so hervorbringt. Er sagt, das Wort, was hier für golden beschrieben ist, griechisch chrusos, ist ein besonderes Wort, das in der gesamten antiken Literatur benutzt wurde, um die reinste Form von Gold zu beschreiben, die begehrteste davon. Jesus nimmt genau dieses Wort, kein anderes Wort, also wir haben glaube ich nur das Wort Gold, vielleicht gibt es in der Fachsprache der Edelmetall, Juwelier, sonstigen kundigen Menschen noch andere Begriffe, ich kenne nur den Begriff Gold, aber hier gibt es Unterschiede und er verwendet eben diesen Begriff, der absolut reines Gold beschreibt. Jesus hat uns ja am Ende von Kapitel 1 in Vers 20 verraten, für was dieses Symbol steht. Ihr habt es gehört, ich habe es euch vorgelesen. Die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild vor Augen hast, wenn du an deine Gemeinde denkst. wenn du ans CCLM denkst oder wo auch immer du vielleicht zu Hause bist hier im Saal oder der du über Livestream zuschaust, ob du da immer an etwas so Wertvolles denkst, an das wertvollste Metall, was es damals wohl gab. Jesus sieht die Gemeinde als einen Leuchter aus Gold. Nicht minderwertig, nicht zweitklassig, nicht mittelprächtig. Sie ist wunderschön und kostbar. Vielleicht habt ihr das schon gelesen oder gehört. Ich glaube, John Bevere hat das in einem oder in allen seinen Büchern schon beschrieben. Er predigt ja viel über Heiligung und Heiligkeit und die Ehrfurcht, die Furcht Gottes. Das ist so eines seiner Themen. Und gelernt habe ich, dass man Gold auch in sogenannten Nuggets, in Stückchen finden kann, aber das meiste Gold wird aus Felsen gewonnen in einem sehr, sehr mühsamen Prozess. Man sprengt das da heraus, zertrümmert das, was da ist, spült mit Unmengen von Wasser, um Stein und Staub von dem zu trennen, was man ja sucht, nämlich das Gold, das edle Metall. Dann nimmt man das Gold, setzt es ganz hohen Temperaturen aus, um weitere Unreinheiten zu entfernen. Diesen Prozess wiederholt man ganz oft viele Male, um all diese Schlacken, diese Substanzen zu entfernen und wirklich am Ende reines Gold übrig zu behalten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das mit immensen Kosten verbunden oder auch damals verbunden gewesen. Und wer hat dann solches Metall nutzen können? Wer hat das verwendet? Der König, der Adel, die Reichen. Goldmünzen sind so beschaffen, dass sie hunderte oder tausende Jahre im Meer begraben sein können, ohne ihre Brillanz zu verlieren. Ein faszinierendes Beispiel für Widerstandsfähigkeit oder für die Herrlichkeit Gottes, die niemals vergeht. In den Augen von Jesus ist also scheinbar lokale Gemeinde so kostbar, dass Silber nicht gut genug ist, um sie zu beschreiben. Besonders heute in unserer Zeit, wo es ja sehr beliebt ist zu kritisieren, das fängt beim Fußball an, ne? Man sitzt mit einem dicken Bauch auf dem Sofa mit der Chipstüte und sagt dem, was für ein Depper ist, weil er doch kein Tor geschossen hat. Und wenn man selbst auf dem Spielfeld ist, hat man vielleicht mehr Barmherzigkeit. Jesus war auf unserem Spielfeld, mehr als wir alle uns das ahnen können. Er ist ein barmherziger Hohepriester, er ist in den menschlichen Körper reingeschlüpft, er kennt alle unsere Schwachheiten. Augen wie Feuer, da kommen wir später nochmal zu. Er sieht wirklich alles. Und doch, sagt er, die Gemeinde ist ein Leuchter, ein Lichtträger aus Gold. Dieser Reinigungsprozess von Gold ist bestimmt auch bei dir und mir und bei uns als Gemeinde im Gange. Ganz, ganz sicher. Da kommt die Hitze und dann wird offenbar, was Dreck ist und was echt ist und was übrig bleibt. Trotz dieser Unvollkommenheiten sieht Jesus uns als kostbar an. Manches, was du in Gemeinde siehst und erlebst, kann dich entmutigen. Aber wir dürfen nie vergessen, wie Jesus sie anschaut. Mit Augen voller Liebe und wissen, dass der Heilige Geist Gottes beständig in uns ist, um uns zu reinigen, zu erneuern und mehr in das Bild Jesu zu verwandeln. Der Begriff Leuchter, das griechische Wort Luchnos, was hier steht, beschreibt keinen Kerzenleuchter. Wachskerzen waren noch nicht erfunden, habe ich gelernt zum damaligen Zeitpunkt, sondern es waren solche kleinen Lampen. Oh no. Okay, das war das Ende meiner Präsentation. Hier ist sie. Könnt ihr die zeigen, Heike? Ich habe leider nur dieses Bild. Sie ist natürlich aus Ton, sie ist mit Öl gefüllt. Ihr seht den Docht, der das Feuer trägt. Eine solche Lampe stellt sie euch eben vor, als Gold. Das habe ich, wahrscheinlich hätte man das auch irgendwie technisch hingekriegt, das Bild so zu bearbeiten. Die Zeit hatte ich nicht mehr und hab's nicht versucht. Gemeinde, wir, du und ich, was sagt Jesus zu uns? Ihr seid das Licht der Welt. Gott erwählt die Gemeinde als sein Hauptinstrument, um sein Licht in eine dunkle Welt zu bringen. Das Öl, für was steht Öl häufig in der Schrift als Symbol? Salbung für den Heiligen Geist. Genau, für den Geist Gottes. Nur wenn er da ist, kann die Lampe brennen. Dann wird das Licht gesättigt und genährt. Und dieses Öl, das kennen wir auch aus anderen Beispielen im Gleichnis von den törichten und von den klugen Jungfrauen, die ihre Lampen mit Öl gefüllt hatten. Eine solche Lampe müsst ihr euch da auch vorstellen. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Um unser Leben mit Gott und für Gott zu gestalten. Ja, dann sagt Jesus uns etwas über das zweite Symbol, das zweite Bild, was wir hier finden, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Du hast das wahrscheinlich, wie ich, auch schon ganz oft gelesen und gedacht, oh, cool, jede Gemeinde hat einen Engel. Ich persönlich glaube, dass eine Gemeinde ganz viele Engel hat und dass jeder Mensch mindestens einen, vielleicht auch mehr Engel hat, weiß ich nicht. Eine Frau, die uns vor 7 Jahren das konkreteste prophetische Wort weitergegeben hat, was Bernd und ich in unserem Leben jemals gehört haben, und wir haben einige gehört, die uns unsere Vergangenheit geschildert hat, als wäre sie dabei gewesen und sie hat uns im Leben noch nie vorher gesehen. Die hat uns gesagt, dass Gott zu unserem Haus, also unserem privaten Haus, mehrere Engel zum Schutz für uns und unsere Familie abgestellt hat. Und das fand ich damals und finde ich noch total tröstlich und begeisternd. Und ich glaube, das ist bei dir zu Hause gerade so. Da sind ganz viele unterwegs. Die Quellen, die ich zu Rate gezogen habe, die Bücher und auch die Predigten, die ich mir angehört habe zum Thema Offenbarung, die kommen zu 2 Ergebnissen. Ergebnis Nummer 1 ist das beim ganz normalen gefälligen Lesen, das ist ein Engel. Ergebnis Nummer 2, es ist kein menschliches Wesen, um das es hier geht, kein himmlisches Wesen, um das es hier geht, sondern ein Mensch. Was steht jetzt hier? Hier steht das griechische Wort Angelos, Bote. Das gleiche Wort finden wir im Neuen Testament an vielen anderen Stellen. Zum Beispiel in Lukas 7, Vers 24, wo steht, als die Boten des Johannes weggegangen waren. Wir kennen die Geschichte, sie werden zu Jesus geschickt von Johannes, der im Gefängnis sitzt, mit der Frage, bist du's? Bist du der Messias? Dann finden wir das in Lukas 9, 52. Jesus sendet Boten, Angelos, oder Plural weiß ich nicht, wie das auf Griechisch funktioniert. Er sendet jedenfalls Boten vor sich nach Samaria. In Jakobus 2, 25 wird die Hure Rahab gelobt, die die Botschafter, die Kundschafter Israels in Jericho aufnahm und versteckte, die Boten. Auch hier haben wir das gleiche Wort im Jakobusbrief geschrieben. Der Begriff Engel, Bote wird in den nächsten beiden Kapiteln häufig wiederholt. Immer dann, wenn es darum geht, dass Jesus einer dieser 7 Gemeinden etwas ganz Konkretes zu sagen hat. Das heißt, es ist die Verantwortung und Aufgabe dieser Boten, den 7 Gemeinden entweder Auferbauung oder Korrektur oder beides weiterzugeben. Nirgendwo in der Bibel finden wir, dass himmlische Engel Gemeinden leiten oder dass sie Lehre in Gemeinden bringen. Ankündigungen, ja, aber keine tiefere Botschaft, kein Aufruf zur Buße und in der Ausführlichkeit, wie hier dargestellt. 2 Ausleger aus meinen, die ich mir angeguckt habe, das eine ist Pastor Werner Kniesel aus der Schweiz und das andere ist Rick Renner, der große Bibellehrer. Beide kommen zum Schluss, dass diese Engel, die hier abgestellt sind für die lokalen Gemeinden, die Personen sind, die Aufsicht über die Gemeinde innehaben. Also wir würden sagen, der Pastor der Gemeinde, an den geht der Brief. Wenn wir Symbole der Bibel richtig verstehen wollen, hilft es immer zu gucken, wo hat es das denn schon mal gegeben? Die Bibel mit der Bibel auslegen ist eines der wichtigsten Prinzipien der Bibelauslegung. Und die erste Erwähnung von Sternen, wo finden wir die? Auch wenn du nicht ganz viel Bibel liest, weißt du das wahrscheinlich ganz am Anfang, als Gott sie geschaffen hat. Und zwar wirklich die Sterne, die buchstäblichen Sterne am Himmel, die wir in klaren Nächten, wenn keine Wolken da sind, so schön beobachten können. Das zweite Vorkommen in der Bibel, da waren es aber nicht die buchstäblichen Himmelslichter, sondern, traut sich einer zu raten, wo war das? Um was ging's? Richtig, genau. Titus, du hast recht. Bei Abraham, 1. Mose 15, 5. Der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abrahams Kinder, seine Nachkommen werden hier mit Sternen verglichen. Gott versucht ihm ein Bild zu schenken, wie unendlich diese Multiplikation sich fortsetzen wird. Dann gab es noch jemanden, der hatte Sterne in einem Traum. Der Josef, genau. Super. Das steht in 1. Mose 27, Vers 9 bis 11. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum und auch den erzählt er ihnen. Ich habe noch einmal geträumt, sagte er. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen? Die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Und wenn du die Bibel weitergelesen hast, das Buch Genesis zu Ende, da kommt ja das große Wiedersehen. Das finde ich so faszinierend. Am Anfang der Bibel, im ersten Buch, Kapitel 3, der Sündenfall, die große Katastrophe, die Trennung. Und am Ende vom Buch Genesis eine große Versöhnungsgeschichte, wenn auch nur zwischenmenschlich. Und doch ist ja Josef auch ein Typus für Christus, der unglaubliche Schmach vergibt und zum Retter seines Volkes wird in der Zeit der Not, hier der Hungersnot. Und das, was Josef geträumt hat, er hätte vielleicht besser seine Klappe gehalten und wäre nicht so aufgeblasen gewesen in dem Moment, dann hätten sie ihn vielleicht nicht verkauft. Aber es ist Wahrheit geworden. Und das Interessante ist, dass es für die interessant, die sich mit Träumen beschäftigen und für die, die sich noch nicht mit ihren Träumen beschäftigen, die Familie hat nicht gesagt, das war ja nur ein Traum, was erzählst du für einen Mist, hast gestern zu viel Pizza gegessen, sondern sie wussten sofort, was es bedeutet. Traumdeutung war in dieser Kultur etwas Gängiges, Symbolsprache zu verstehen, so wie Gott uns die Bibel liefert, die Gleichnisse, die Jesus uns bringt. Er sagt ja, er bringt sie in Gleichnissen, damit die, die ihn nicht haben wollen, sie nicht verstehen. Die, die aber fragend sind, die suchend sind, die sollen sie verstehen. Boah, voller Geheimnisse, ja. Und Gott ist ein Belohner und er belohnt auch besonders, wenn wir ihn suchen und er lässt sich finden. Und das ist so kostbar. Dann fällt uns oder mir, das habe ich tatsächlich selbst recherchiert, was ich jetzt erzähle, die ganzen Bibelstellen mit den Sternen. Jesaja 14 ist mir eingefallen. Da haben wir die Doppelbedeutung für den Begriff Stern oder Morgenstern. Das ist dann kein positives Beispiel. Jesaja schreibt hier, du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker unterworfen, jetzt liegst du selbst zerschmettert auf der Erde. In deinem Herzen hattest du beschlossen, ich steige immer höher bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen Thron errichten. Ich will noch höher sein als Gottes Sterne. Ich setze mich im Rat der Götter nieder, im fernsten Norden auf dem Götterberg. Wir wissen, gemeint ist eigentlich der König von Babel in seinem Stolz, in seiner Überheblichkeit und gleichzeitig ist es ein Bild für Luzifer, den gefallenen Stern, der sich voller Stolz über Gott erhob. Mir fiel auch ein, was im Buch Daniel steht, Daniel 12, Vers 3. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du wolltest schon immer ein Star werden? Hier hast du eine Anleitung. Führe Menschen zu Jesus, lass dein Licht leuchten und dann bist auch du ein solches Licht in dieser Welt. Ja, dann gibt's im Daniel Kapitel 9, da ist ja ganz viel auch über die Endzeit drin im Buch Daniel, wenn du die Offenbarung liest, die Endzeitreden der Evangelien, das Buch Daniel, den Propheten Sacharja und weiß ich nicht, wo überall noch, findest du verschiedene Andeutungen über Dinge, die in der Zukunft passieren würden. Zum Beispiel beschreibt Daniel 9, 8 bis 9 einen Herrscher, ein kleines Horn, der einige Sterne, das steht für die Kinder Israels, in dem Moment zertreten würde. Dies meint wahrscheinlich Antiochos Epiphanes, der im Jahr 175 vor Christus den Tempel geplündert und mit Schweineblut entweiht hat. Also da gab es schon verschiedene Dinge. Und wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Ein trauriges Kapitel unserer Geschichte. Was haben die Nazis den Juden aufgezwungen als Kennzeichnung? Was hatten sie an ihrer Jacke? Den Davidsstern. Als Zeichen ihrer Ausgrenzung, Unterdrückung und Vernichtung. Ja, du kannst weiterhin glauben, dass der Engel ein Engel ist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein Mensch gemeint ist, der verantwortlich ist für die Leitung der jeweiligen der 7 Gemeinden. Ich teile die Überzeugung, die Rick Renner und Werner Kniesel haben. Diese 7 Sterne sind die 7 leitenden Pastoren der Gemeinden, die diese Sendschreiben bekommen. Ihre Aufgabe war es, in der geistlichen Dunkelheit Kleinasiens zu leuchten und ihren Gemeinden Orientierung zu geben. Die Gemeinden werden mit Leuchtern verglichen, die Pastoren mit Sternen. Und beide leuchten zusammen, damit Menschen aus der Dunkelheit herausfinden, damit sie ihren Weg zu Jesus navigieren können, damit die Gläubigen Gott anbeten können, damit sie Gottes Wort kennenlernen und durch die unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens gut durchkommen. Jetzt sagst du, ja, das sagst du nur, weil du ja selbst auch irgendwie so dazugehörst. Dann sage ich, ja, du sagst das vielleicht nur, weil du irgendwann mal von einem meinesgleichen verletzt worden bist, dass du denkst, das kann kein Pastor sein. Also lasst uns doch mal viel mehr als auf die Auslegung auf unser eigenes Herz und seine Reaktionen gucken und Gott suchen. Am Ende ist es dann auch wieder egal, weil die Ergebnisse der Sendschreiben, die präsentieren uns auch mit unserem Versagen und auch mit Dingen, die wir gut machen und wie Jesus uns immer noch voller Liebe ansieht. So fahre ich mit diesem Vergleich noch ein bisschen fort, weil ich fand das spannend. Das habe ich jetzt wieder von Rick Renner. Er sagt über Sterne ganz, ganz viel. Er sagt zum Beispiel, ältere Sterne rotieren langsamer. Habe ich nicht gewusst. Sie haben weniger Oberflächenaktivität, aber in den reifen Jahren produziert ein Stern auch das stärkste und stabilste Licht. Sterne haben auch eine bestimmte Lebensdauer. Sie sind temporär, das wissen wir. Auch menschliche Pastoren sind das. Der einzige Hirte, der ewig da ist, ist der einzige, der große Hirte genannt. Das ist Jesus Christus. So wie Sterne einen vorgeschriebenen Orbit haben, so hat auch Gott jedem Pastor einen gewissen Einflussbereich gegeben. Menschen, die er zu seiner Herde berufen hat, auf die er Einfluss haben darf durch das Wort. Und was ich jetzt total spannend finde, und da habe ich euch gleich auch noch ein Bild mitgebracht, ich habe euch das letzte Mal erzählt von Kaiser Domitian. Das war ja der Johannes versucht hat zu töten in siedendem Öl. Das ist nicht gelungen. Johannes ist der einzige Apostel, der nicht den Märtyrertod gestorben ist. Das haben wir von Kirchengeschichtlern überliefert, sondern er wurde dann verbannt, war 18 Monate auf Patmos, wo er dieses Erlebnis hatte, wo er das Buch der Offenbarung empfing und aufschrieb. Und Domitian hat sich selbst tatsächlich zu Gott erklärt. Also der war buchstäblich besessen von Größenwahn. Er war überzeugt, er stammt von Jupiter ab. Die Griechen nennen ihn Zeus, den obersten Gott. Er ließ sich vom römischen Senat zum Gott erklären, hat Tempel bauen lassen, wo er angebetet werden sollte. Der größte davon, weiß jemand, wo der stand? In Ephesus. Eine Schwester schrieb mal, ob es der Gemeinde denn gut gehen könnte neben einem Kino. Wo ich dann dachte, die Satanisten, lasst mich mal so nennen, die Kinder geschlachtet haben für verschiedene Götter und die Menschen angebetet haben, die haben in Ephesus gewohnt, wo die größte und bedeutendste dieser 7 Gemeinden war, wo Johannes war, wo Timotheus Pastor war. Es scheint nicht so viele Schwierigkeiten gegeben zu haben. Es war Krieg und der Krieg war sichtbarer, als er bei uns sichtbar ist, obwohl er bei uns genauso herrscht. Aber es hält die Gemeinde nicht auf, wenn der Teufel nebenan wohnt. Nicht, wenn sie weiß, wer sie ist und wenn sie in ihrer Autorität und dem Glauben läuft. So. Klar, wir verlieren manchmal Schlachten. Bernd hat das am Anfang gesagt. Es geht nicht alles perfekt aus. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Und vieles kann Gemeinde, kannst du und ich, können wir zusammen erreichen. Domitian, der ist auch nicht so glücklich geendet, der wurde umgebracht. Von Leuten aus seinem nächsten Umkreis, wie es so oft passiert ist. Der Machthungrige wurde von anderen Machthungrigen getötet. Alle Tempel, die zu seiner Ehre aufgerichtet wurden, wurden abgerissen. Aber Münzen, die seine Ära geprägt haben, die gibt es noch. Und ein Foto habe ich euch rauskopiert von einer solchen Münze. Ich versuche mal, ob das größer noch geht. Ja, genau. Was seht ihr denn? Ich frage euch mal hier im Saal. Was ist da abgebildet auf der Münze? Ja. Sieben Sterne, jemand auf dem Dach der Welt. Ja. Das soll nicht Domitian sein, sondern sein Sohn. Eines seiner Kinder ist nur 9 Jahre alt geworden und verstorben. Und zu Ehren seines verstorbenen Sohnes, der natürlich auch zum Gott erklärt wurde, wurde unter anderem diese Münze geprägt. Auf der Münze sitzt ein Kind auf einer Art Globus, streckt seine Arme in den Himmel und spielt mit 7 Sternen. Die Schrift, die darauf steht, heißt übersetzt: Der göttliche Kaiser, Sohn des Herrschers Domitian. Die 7 Sterne stehen quasi symbolisch für die Herrschaft, für die Weltherrschaft, die hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Interessante Parallele, oder? Johannes sieht Jesus mit 7 Sternen und der machtbesessene Kaiser hat seinen Sohn so dargestellt. Vielleicht, wahrscheinlich könnte Johannes uns selbst noch ganz viel dazu sagen, was das bedeutet. Aber die Herrschaft, die Jesus ausüben möchte auf dieser Erde, die hat er uns anvertraut. Und ich bleibe davon überzeugt, dass wirklich lokale Gemeinde die Hoffnung für unsere Welt ist. Im Glaubensbekenntnis bei Teil 1 haben wir das zusammen gesprochen, ne? Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Da taucht ja auch der Satz auf, ich glaube an die heilige christliche Gemeinde oder Kirche, wie nenn's wie du willst. Und wir meinen damit nicht die eine mit den vielen Kleidern und den freundlichen Männern, die bunt angezogen sind, sondern wir meinen die universelle, die allgemeine Gemeinde. Gemeinde ist wichtig, aber universelle Gemeinde muss sich lokal ausdrücken. Sonst können wir all das, was die Schrift uns gebietet, nicht leben. Ihr seid Demonstranten. Das ist ein Gedanke, der hat sich seit letzten Sonntag in meinem Kopf festgesetzt. Du hast es nicht gewusst, aber du bist gerade Teilnehmer einer Demo. So sag ich das. Du demonstrierst dadurch, dass du hierher gefahren bist heute Morgen, dass Präsenzgottesdienste systemrelevant und wichtig sind. Es ist super, dass du online zuguckst und ich weiß, ihr habt Motive der Liebe, zu Hause zu bleiben, aus Schutz oder aus was auch immer. Das muss ich auch gar nicht alles wissen oder verstehen. Aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, dass es welche gibt, die kommen, damit wir zeigen, der Welt, dem Teufel und dem Herrn der Gemeinde, dass wir an die Wichtigkeit lokaler Gemeinde glauben, dass wir zusammenstehen, dass wir Gott gemeinsam anbeten, wie auch immer unter der Maske. Und Bernd, als es noch diese Bestimmung gab, Gemeindegesang war erlaubt, aber Maske am Platz war plötzlich geboten. Ich habe ganz oft mitgesungen, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen. Und ich habe mir, das war jetzt ein total egoistisches Motiv, weil ich dachte, wann werde ich wieder die Gelegenheit haben, ein Lobpreisopfer diese Art zu bringen, mit meinem eigenen Mundgeruch des frühen Morgens konfrontiert zu sein und mit diesem unangenehmen Ding im Gesicht für Jesus zu singen. Also ich habe das ganz bewusst gemacht und habe gesagt, also solange wir halt durften. Dazwischen ist es mir manchmal passiert, so wenn ich mitsprechen wollte, dann fange ich manchmal an zu singen. Und dann bremse ich mich wieder. Aber das war so meine Art, einfach zu sagen, hey, für dich, Jesus, ich meine, was ist das schon für ein Opfer? Das ist, andere bringen größere als wir, die meisten. Ja. Okay, ich schließe das mit den Sternen ab. Mit einem Argument, das ist tatsächlich auch nicht von Rick Renner, sondern von mir. Ihr erinnert euch an Teil 1 und 2, die ihr dabei wart, wenn nicht, ganz kurze Wiederholung doch an der Stelle, die Veröffentlichungskette der Offenbarung. Wenn ein Übersetzer über das Buch schreibt, die Offenbarung des Johannes, ist es eigentlich nicht so richtig. Johannes war ja so ein bisschen wie die Sekretärin, die aufschreibt, was man ihm diktiert. Er war also das Instrument, was Gott gebraucht hat, um die Veröffentlichung zu empfangen und weiterzugeben. Wir haben also gelernt, dass Gott der Vater die Offenbarung, das soll das Brieflein hier darstellen, an Jesus gab. Jesus hat es an den Engel, der Johannes erschienen ist. Zum Teil ist der Herr selbst der Johannes erschienen. Wir haben es gerade im Kapitel 1 gelesen. Das ist so eine Kombination. Jesus, Engel, Heiliger Geist geben das Johannes. Und Johannes bekommt den Auftrag, das haben wir auch eben gelesen in der Schrift, schreib es auf und schick es. Ich habe jetzt schon viele Briefe an Menschen geschickt. Ich habe als Kind auch schon Briefe an Gott geschickt. Ich habe eine Schwester, die ist 8 Jahre älter als ich. Und wie das bei Geschwistern so ist, wir haben uns nicht immer geliebt. Und ich fühlte mich sehr oft unterdrückt und war voller Selbstmitleid. Und ich hatte irgendwie aus der Bibel herausgekriegt, dass Rauch zum Himmel aufsteigt. Also habe ich eine Zeit lang regelmäßig Beschwerdebriefe mit Filzstift auf Tempotaschentücher, frag mich nicht warum, geschrieben über meine Schwester und habe die in unseren Holzofen geworfen und wusste, Gott weiß jetzt Bescheid, wie mies die zu mir ist. Also das wusstest du noch nicht. Okay, Selbstoffenbarung ist ja immer Teil der Predigt so ein bisschen. Lieber Gott, liebe Martina, verzeih mir, wenn du das siehst. Kindlicher, stolzer, selbstmitleidiger Glaube hat er gehandelt. Ich weiß nicht, ich weiß, wie man E-Mails verschickt und ich lerne neue Medien kennen. Aber wie man einem Engel einen Brief schreibt, zumindest zu Johanneszeiten, weiß ich nicht. Also ist für mich eigentlich logisch, dass es tatsächlich nicht so war, dass der dann wieder die Retourkutsche macht und der Engel dann wieder zu Gemeinde das zurückschickt, sondern für mich wäre der direkte Weg eigentlich der logische. Und wen schreibst du an? Wen schreibt die Behörde an, wenn sie was gegen uns hat? Wo kommt der Beschwerdebrief an bei Bernd und mir? Wo kommt der Austritt an? Wo kommt der Eintritt an? Wo kommt, habt ihr toll gemacht, habt ihr Scheiße gemacht, ihr seid doof und hört auf und macht weiter? Das kommt alles bei uns an. Das ist halt so. Wir erzählen es euch dann manchmal und manches bringen wir im Gebet zu Gott und verbrennen wir dann auch. Ja, also das ist für mich die logische Konsequenz zu sagen, nee, das war wirklich ein Mensch, an den der Brief ging. Okay. Sich mit Jesus Sicht von Gemeinde auseinanderzusetzen, bewegt uns, mit Gottesfurcht unser eigenes Herz zu durchleuchten. Es bereitet uns darauf vor, Dinge, die in den letzten Tagen passieren, richtig einzuordnen. In den Briefen, die wir ja ab dem nächsten Sonntag uns genauer angucken, da geht's um Irrlehre, falsche Propheten, falsche Lehrer, Liebe, die kalt wird und Ähnliches. Die Multiplikation des Evangeliums, die der Teufel versucht hat und immer noch versucht auszubremsen. Darum ging's. Und um Menschen, die Gott zusammengestellt hat, in aller Unterschiedlichkeit und aller Herausforderung, miteinander gemeinsam etwas zu tun, was keiner von uns alleine kann. Lokale Gemeinde zu bauen, Lichter zu sein, die zusammengestellt sind und der Welt zu sagen, es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Gott, der real ist, er ist keine Fantasie. Du kannst ihn erleben, du kannst ihn einladen und er will dich retten. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt zum viel spannenderen Thema. Jesus zeigt sich Johannes. Im Neuen Testament haben wir 3 Sichtweisen von Jesus. Die 4 Evangelien zeigen uns Jesus, als er Mensch war. Der kam, um die Verlorenen zu retten. Millionen von Christen kennen Jesus als ihren Retter. Du auch? Amen. 3 Frauen kennen Jesus als den Retter im Saal. Und alle anderen haben genickt oder im Herzen genickt. Die Briefe im Neuen Testament, die meisten hat ja der Apostel Paulus geschrieben, die zeigen uns Jesus als das Haupt der Gemeinde und als den, der täglich mit seinen Jüngern interagiert, wie wir zu ihm beten, wie wir unser Leben gestalten als seine Jünger. Die Offenbarung, die sollten wir nicht verpassen. Das letzte Buch der Bibel ist so cool und so wichtig. Wir sollten uns nicht scheuen, es zu lesen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wie ich so ein bisschen schelmisch an der Stelle schon ein paar Mal gesagt habe, den Rest der Bibel verstehst du doch auch nicht komplett, oder? Dann kann ich mich mit dir treffen die nächsten 4 Wochen täglich und dir all die Fragen stellen, die ich habe und die Sachen bringen, die ich nicht verstehe. Das Zeitalter der Gemeinde, da sind wir jetzt unterwegs und wir sehen in der Offenbarung Jesus in dieser herrschaftlichen dritten Dimension, als den siegreichen, triumphierenden Herrn, den König der Könige, den Herrn aller Herren, den Richter aller Welt, den, der am Ende irgend so einen kleinen Assistenzengel holt, um den Teufel da zu fesseln zum Beispiel. Also es ist alles die Größe Gottes, die herrschaftliche Gewalt Gottes wird so mächtig dargestellt. Und wenn du dir Johannes vorstellst, er kannte ja Jesus. Der Jünger, den Jesus lieb hat, so hat er sich genannt. Die waren Best Friends, die waren ganz nah beieinander, haben sich zwar 60 Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du jemanden hast, den du 60 Jahre nicht gesehen hast. Es reicht noch nicht ganz bei mir, aber die Zeit arbeitet ja für uns, ne? Boah, dann würdest du vielleicht sagen, boah, wie hast du dich verändert? Oder, ey, du siehst immer noch gut aus, hast dich gut gehalten, sag mal, wenn man freundlich ist. Oder. Aber das, was Johannes hier sah, war etwas anderes. Ich glaube, Andrew Womack sagte, dass als Christus auf die Erde kam, hat er dieses Kleid des Fleisches angezogen, damit wir von der Herrlichkeit, die Gott ausstrahlt, nicht erschreckt sind oder wie tot umfallen. Niemand hätte mit ihm interagieren, reden können, wenn er sich so gezeigt hätte, ohne dieses körperlich, fleischlich, biologische, menschliche Kleid. Und diesen Gedanken finde ich faszinierend. Und er hat jetzt einen anderen Leib. Er ist verwandelt, so wie wir verwandelt werden in der Auferstehung oder während der Entrückung. Das Zeitalter der Gemeinde, jetzt mache ich einen kleinen Ausflug, das ist auch sehr speziell und sehr tief und da kann man bestimmt auch verschiedene Auffassungen drüber sein, liegt zwischen der 69. und der letzten vorhergesagten 70. Jahrwoche aus dem Buch Daniel. Ho, sagst du jetzt. Oder hä? Oder kannst du das nochmal wiederholen? Daniel, der Prophet, hat in seinem unfreiwilligen Exil in Babylon in der Bibel gelesen und gebetet. Und er hat herausgefunden, dass Jesaja schreibt, dass die Zeit ihrer Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. Wir lesen mal Daniel 9. Ups. Ich glaube 24 bis 26 ist das. Kurz. Genau. Oh, ich höre Saiten knistern, ist das ein schönes Geräusch. Oder hat sich einer die Nase geputzt? Ich habe es verwechselt. Nee. Okay. Daniel 9, 24 bis 26. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest verschlossene Verwüstungen. Ja, dann kannst du noch Vers 27 lesen, wo die Wiedereinsetzung der Opfer im Tempel in Jerusalem vorhergesagt wird und ein Bund mit Israel. Ganz viel Symbolik, schwer zu verstehen. Und auch ich habe gelesen und für plausibel befunden, was ich jetzt mit euch teilen möchte. 70 Jahrwochen. Das heißt nicht 70 Wochen, 7 mal 70 Tage, sondern 70 mal 7 Jahre. Um die geht es hier wohl. Du kannst über den Starttermin dieser Jahrwochen diskutieren. Ich habe mal eine Tabelle gemacht. Ein Versuch der Deutung, den ich mir auch angelesen habe. Es ist ja die Rede vom Befehl der Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems in Vers 25. Man kann annehmen, dass das, was Perserkönig Artaxerxes gemacht hat, dieser Erlass, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf und soll, aus dem Buch Nehemia als Startdatum zu rechnen ist, ungefähr 445 vor Christus passiert. Die Jahre, der jüdische Kalender ist anders als unserer. Schalttage, Schaltmonate. Man kann da ein bisschen hin und her rechnen und das ist eine Wissenschaft für sich. Aber die 69 Jahrwochen, 69 mal 7, führen ungefähr in die Zeit um Christi Tod. Manche sagen, es ist vorher gewesen, aber spätestens die späteste Rechnung, da kommst du bei der Kreuzigung von Jesus raus. Das heißt, man darf annehmen, mit dem Tod Jesu ist die 69. Jahrwoche beendet, wenn ihr das ausrechnen wollt. Diese 70. Jahrwoche, die steht noch aus, sie hat auch noch nicht begonnen. Sie beginnt, wenn das Gräuel der Verwüstung da steht. Die große Trübsalzeit, zu der wir noch kommen, die 7 Jahre lang dauern soll. Genau. In meiner kleinen Tabelle, 49 Jahre lang gab es Wiederaufbaumaßnahmen, Straßen, Gräben. Und das Buch Maleachi wurde auch dann ungefähr abgeschlossen und damit ja das Alte Testament. 62 Jahrwochen bis zum Einzug des Messias oder eben zur Kreuzigung als spätester Zeitpunkt. Wir befinden uns in dem Zwischenzeitraum zwischen 7 plus 62, gibt 69 Jahrwochen im Zeitalter der Gemeinde und wir stehen vor dem Beginn, wann auch immer der sein wird, der letzten, der 70. Jahrwoche, der letzten 7 Jahre, der schlimmen, großen Trübsalzeit oder wie David Pawson sagt, the big trouble. Ihr könnt euch gerne davon einen Screenshot oder ein Foto machen, wenn ihr wollt, und könnt dann auch selber mal schauen, was andere Menschen noch meinen, was es bedeutet. Die Person jedenfalls, die Johannes sah, als er sich umdrehte, hat einige Merkmale, die seine Herrschaft ausdrücken. Das eine ist das Gewand. Wir dürfen es als Anspielung auf ein hohepriesterliches Gewand verstehen. Den Gürtel, den die Geläufigen, die normalen Leute um die Hüfte trugen, trug er um die Brust. Und das haben nur die Könige getan, damit das Gewand freier fiel und wenn sie dann so entlang gingen, der Schritt besonders anmutig war. Vielleicht erinnert dich das Bild, was Johannes uns hier gibt im Buch der Offenbarung, auch an Daniel 7, Vers 9. Wo steht, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Und sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein letztes Symbol von Jesus möchte ich mit euch anschauen, bevor ich zum Schluss komme. Und das sind seine Füße. Wir haben gelesen im Text, dass seine Füße sind wie leuchtendes Erz, das wie im Feuer ist. Rick Renner schreibt, hier steht das griechische Wort Chalkolibanon. Ein Wort, das sehr ungewöhnlich ist, weil es aus zwei Begriffen zusammengesetzt wird, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Das Wort Chalkos meint eine Legierung aus Kupfer, die entweder mit Bronze oder Zink hergestellt wird. Das Wort Libanos ist das griechische Wort für den Weihrauchbaum und dessen Harz. Das Erz steht für das Metall, aus dem man vorwiegend Kriegswaffen herstellte. Und es steht symbolisch immer für Gericht. Denk an Lukas 4, Jesus in der Synagoge in Nazareth, wo Jesus sein Mission Statement vorliest. Der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt. Ich kann es nicht ganz auswendig. Frohe Botschaft zu bringen, Freiheit den Gefangenen und so weiter. Er zitiert den Propheten Jesaja, aber er macht ja einen Cut, er hört ja an einer bestimmten Stelle auf zu lesen. Er hört auf zu lesen, wo nämlich der eigentliche Text weitergeht, wo es um das Gericht, um den jüngsten Tag, um das Ende der Zeit geht. Und er sagt quasi, jetzt bin ich hier, zu heilen, wiederherzustellen, zu retten, um mein Leben zu geben für dich. Aber wenn er wiederkommen wird zum zweiten Mal, kommt er nicht, um zu retten und zu heilen, sondern um zu richten. Das ist derselbe Jesus, den wir anbeten, über den wir lesen, der die kleinen Kinder im Arm hat, derselbe Jesus wird das tun. So, der Löwe und das Lamm ist. Du brauchst beide Seiten der Wahrheit, um ein besseres, ein klareres Bild von deinem Gott zu bekommen. Und Gericht, Jesu Füße sind also unterwegs zum Gericht. Und Rick Renner sagt, es ist gleichzeitig ein sehr schweres Metall. Und er stellt sich vor, ich weiß, es ist ein Stück Spekulation, aber es ist ein kraftvolles Bild. Mit Erzen in den Füßen gehst du nicht so schnell wie mit deinen letzten Laufschuhen, die noch 20 Gramm leichter sind als die, die du letztes Jahr gekauft hast. Sondern er ist langsam unterwegs und diese Verbindung dieses komische Wort, wo Weihrauch drinsteckt, für was steht denn Weihrauch? Ich habe euch eben mein lustiges Beispiel erzählt von meinen verbrannten Tempos und Beschwerdebriefen. In der Offenbarung steht Rauch, Räucherwerk für die Gebete der Heiligen, das aufsteigt zu Gott. Und die katholischen Christen können da bestimmt noch viel mehr zu sagen. Für mich ist Weihrauch insofern etwas Fremdes. Aber Weihrauch steht für duftendes Räucherwerk, für Gebet, für Räucherwerk, das der hohe Priester verwendete, wenn er im Allerheiligsten für Israel Fürbitte getan hat. Und die Kombination, wie Jesu Füße uns beschrieben werden, ist so, dass Rick Renner sagt, er will und muss Gericht halten. Das Erz, die Waffe ist da. Aber er betet für dich, das sagt ja auch der Hebräerbrief zum Beispiel. Er ist eine Fürbitte für dich. Und er wünscht sich so sehr, dass du Buße tust, dass du klar Schiff machst mit deinem Leben, bevor er kommt, damit er dich nicht richten muss. Wir feiern gleich das Abendmahl. Ich weiß nicht, ob Bernd 1. Korinther 11 oder was auch immer er sich überlegt hat, vorzulesen. Da steht, wir müssen nicht gerichtet werden, wenn wir uns selbst richten. Wenn wir sagen, lieber Gott, wo habe ich noch Mist aufzuräumen? Wo soll ich Buße tun? Heiliger Geist, wo habe ich dich verletzt? Wo habe ich andere Menschen verletzt? Wo habe ich Gemeinde nicht als goldenen Leuchter gesehen, sondern boah, diese blöde olle Birne da. Versteht ihr? Und das ist unsere Chance. Und das ist so ein Bild für unseren Jesus, wie er ist. Man kann noch die Bibel untersuchen im Alten Testament. Aus dem gleichen Metall war das Waschbecken aufgebaut. Das vor der Stiftshütte, was Mose herstellen sollte, erinnert ihr euch? Das war der Spiegel, du hast dich gesehen und du musstest dich reinigen, bevor du zu Gott gegangen bist. Okay, es begeistert mich und zwei andere. Was haben die Weisen aus dem Morgenland, hey Weihnachten, wir sind in der Mitte, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, mitgebracht? Gold, Weihrauch und Myrrhe, da haben wir schon wieder zwei Sachen. Aus unserer Symbolik von heute, nämlich Gold und Weihrauch. Okay, lass mich schließen mit dem Ruf, Jesus ist hier. Er sagt, wo zwei oder drei, wir sind mehr hier im Saal, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, Jesus, das fleischgewordene Wort, war am Anfang bei Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, das ist Neues Leben Übersetzung, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Rick Renner übersetzt den Vers folgendermaßen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat nicht die Kraft, das Licht zu überwinden, es zu entfernen, es zu bändigen oder zu dominieren. Wenn der domitianische Tempel neben der Gemeinde in Ephesus steht, tut das dem Gemeindewachstum keinen Abbruch. Die Leute haben sich trotzdem bekehrt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, war das in Ephesus, Bernd, wo sie ihre Bücher in okkulten Kram verbrannt haben im Wert von ganz viel Geld? Buße ist möglich. Das hält den Herrn nicht auf, den Herrn der Welt. So lade ich dich ein, lasst uns doch miteinander stehen und lasst uns zusammen beten zum Schluss der Predigt. Jesus, ich lade dich ein, dass du all das, was wir gehört haben, das war auch viel Theorie, dass du das versiegelst in uns und dass, wenn wir dieses erste Kapitel lesen oder andere Textstellen, die wir geschaut haben, dass du uns erinnerst, hilf uns, Herr, dieses Wort, dass es uns ja lebendig wird in unseren Herzen, dass wir erkennen, wo du ganz persönlich was zu uns sagen möchtest. Und ich lade dich jetzt ein und ich bitte dich im Saal, dass du im Geist, im Herzen Gott diese Frage stellst, die ich jetzt laut ausspreche. Heiliger Geist, was möchtest du mir heute sagen? Hör auf seine Stimme, schreib dir auf, was er sagt. Wenn er dir was zeigt, was du in Ordnung bringen sollst, dann mach das. Sag Gott, es tut mir leid, dass ich ganz entspannt, ganz unreligiös. Wenn du empfindest, er ruft dich zu neuer Hingabe, dann sag's ihm. Sag, Jesus, ich will dir gehören. Sag ihm, ich brauche dich. Ich will dich besser kennen. Heiliger Geist, ich bitte dich so, dass du jedem ganz persönlich zeigst, was heute dran ist zu tun. Ich bete, dass du uns begegnest durch die Bibel und im Gebet. Ich bete, dass du unser Licht neu nährst mit dem Öl deines Geistes, dass wir hell brennen und leuchten. Ich bete, dass du all den Dreck, all die Schlacken aus uns, aus unserem Gold rausspülst, Herr, durch deine Hitze, durch deine Reinigung. Danke, Herr, dass du das in Liebe tust, dass du uns veränderst, uns nicht lässt, wie wir sind. Wir brauchen das so. Ich möchte schließen mit einem Gebet der Hingabe an Jesus, wie wir das jeden Gottesdienst machen. Bleib doch dazu ruhig stehen und sprich es mit, auch wenn Jesus dein Herr ist. Lade ich dich ein, wiederhol die Worte. Es tut nicht weh und es hilft vielleicht jemandem hier oder zu Hause, es mitzubeten, für den das neu ist. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Du bist der Löwe und das Lamm. Und ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich lasse allen Dreck und Müll meines Lebens bei dir. Vergib mir, Jesus, und mach mich neu. Ich will dir folgen, von heute an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben heute eine Überraschung für die Onliner. Ihr könnt uns nämlich anrufen, heute, vielleicht regelmäßig, vielleicht nicht. So, ihr seht jetzt eine Telefonnummer im Stream eingeblendet. Das heißt, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, aber auch wenn du einfach noch ein anderes Gebetsanliegen hast, kannst du dich gerne melden und jemand ist da und beantwortet deinen Anruf und betet mit dir. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben an den Bernd, das ist auch eingeblendet. Und wenn du hier bist und du hast das zum ersten Mal gebetet, dann geh doch nicht nach Hause, ohne kurz bei mir vorbeizuschauen. Wir möchten dir gerne was schenken und dich ermutigen für deinen Start mit Gott. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich mit euch und mit Bernd zusammen das Abendmahl zu feiern.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.